Aber wenn wir nicht tun.
When the Basti is so cool und sein Penis ist so groß, wie jeder weiß. Uhu. Es ist scheißegal, ob's Roboter gibt oder nicht, denn Uhu. Basti hat einfach den größten Schwanz.
Ladies and Gentlemen, da sind sie zurück, die gut gelaunte Bratwurst und die sexy Baklava, um euch ein bisschen zu verwöhnen. Wir sind beide ein bisschen müde, wir sind beide ein bisschen durch, wir haben uns gerade Monster Energy als Infusion geben lassen in beide Arme, links und rechts. Währenddessen drücke ich mir noch zwei Dosen Red Bull in die Nase, aber wir sind heiß für euch. Ich grüße ihn, den Mann, der das Wochenende dominiert hat. Hallo kleiner Sonnenschein.
Mein Arschloch brennt, es tut so weh, als hätte ich glühende Kohle im Arsch. Mein Arschloch brennt, es tut so weh, ich geh nie wieder zu KFC. Was geht, Alter?
Warst du beim großen Hähnchengrillanbieter?
Digga, ich war gestern ein Tag nach Schlag den Star, habe ich mir gedacht, weil du weißt ja, wir haben uns ja wie auf Olympia vorbereitet.
Ey, unglaublich. Ja, wochenlang nichts gegessen.
Nichts gegessen, einfach nur, ich habe ja Karton gegessen. Einfach nur Karton.
Karton.
Nee, Bro, ich war gestern beim KFC, aber heute Morgen war ein sehr schrecklicher Morgen.
Hast du dir die scharfe Soße genommen?
Ja, Mann.
Aber wir waren auch scharf am Wochenende.
Ja.
Wir haben Schlag den Star so erfolgreich verloren, wie noch nie jemand vor uns.
Das
ist, glaube ich, legendär. Digga.
Wir haben einfach 7-0 verloren und 7-0 geführt und 8-7 verloren.
Ja, nee, 7-1. Das war so, als würden die Brasilianer in den letzten zwei Spielminuten damals gegen Deutschland, wo 7-1 standen, würden sie nochmal 8 Tore schießen. Ich bewundere an dir, dass du das abschüttelst. Du bist eine Maschine, ne? Du bist da, in dem Moment, wo es vorbei war, hast du mich angelächelt und gesagt, was ist doch egal. Ich so, wie ist egal? Ich springe jetzt gleich, ich gehe jetzt aus dem Studio und springe vor die Straßenbahn. So egal ist mir das. Ich kann das gar nicht. Also gar nicht. Für mich war das, ich bin nach Hause gefahren wie ein geprügelter Hund. Das war so schlimm für mich und das ist jetzt zwei Tage her. Und ich leide da immer noch drunter. Erstens, weil ich zugegebenermaßen ein richtig schlechter Verlierer bin. Also nicht im Sinne von, dass ich nicht denen gönnen kann und denen die Hand gebe und mich freue, dass sie gewonnen haben. Aber ich kann das nicht loslassen. Das macht mich total ich fühle mich verantwortlich dafür. Ich weiß auch, dass ich verantwortlich dafür bin, dass wir verloren haben.
Guck mal, genau das meine ich. Genau deswegen schüttle ich einfach alles ab. Bro, es ist schon vorbei. Du kannst das Blackbox-System machen, verstehst du? Das macht man aber eher wie bei Flugzeugabstürzen, dass man sich überlegt, okay, was kann ich beim nächsten Mal besser machen? Aber das war halt, es war Glück, also es ist eine Mischung aus Glück, Zufall, Erschöpfung, Motivation, alles spielt da eine Rolle. Weißt du? Also, ich meine, hey Digga, wir haben alles gegeben, es war cool. Wir haben 10 Spiele von 15 Spielen gewonnen. Und du sagst, und das ist, verstehst du?
In Folge.
Das ist erstaunlich,
in Folge.
Ja, und letztes Mal hat uns dieses System zum Erfolg gebracht und diesmal, also dieses Punktesystem, letztes Mal haben wir gewonnen und diesmal hat dieses Punktesystem uns zum Verlierer gemacht.
Aber es stand nach 10 Runden 45-0. Also,
ja.
Und um einmal den Abend ganz short nachzuerzählen, Fabian Köster, Lutz van der Horst sind gegen uns angetreten, die Jungs von der Heute-Show, nette Kollegen, gute Herausforderer, aber ich glaube am Anfang ein bisschen erschlagen von dem ganzen Zirkus, weil die halt weniger Live-Show-Erfahrung haben als wir beide, die wir wirklich sehr oft auf der Bühne nochmal stehen vor Publikum und die ja viele Einspieler machen und ein bisschen weniger vor Publikum agieren. Und die haben das total nett und sympathisch gemacht und dann kamen halt Spiele und wir sind da einfach so von vornherein irgendwie durchgeschwebt. Das lief richtig gut.
Ja.
Und dann, war halt so um 12 Uhr abends war es 45-0. was mir ehrlich gesagt auch echt schon ein bisschen leid tat, weil ich so dachte, ey, die machen das ja nicht schlecht oder so, aber wir hatten einfach auch Glück, es lief
ja, natürlich
bei jedem Spiel hintereinander richtig gut und wir hatten Spaß. Und ich glaube, wir haben uns da auch nicht doof angestellt oder haben irgendwie die doof behandelt, sondern wir hatten einfach irgendwie einen Lauf. Und dann kam Spiel 11 und Spiel 11 war halt ein Spiel, was mir mit meinen körperlichen Bedingungen halt wirklich gar nicht liegt. Da sollte man über so Holzlatten laufen, also so über so Hürden, die aber halt so kniehoch waren. Und die lagen nur auf, damit die nicht runterfallen. Und
das war Spiel 14.
Ich weiß.
Vorletztes Spiel.
Ja, aber was war denn das erste Spiel? Nee, das stimmt doch nicht, oder? Was war das erste Spiel, was wir verloren haben? Oder war das so ein Schiedsspiel oder so?
Das mit dem Gitter.
Stimmt, das mit dem Gitter. Das haben wir verloren. Da musste man Gegenstände an so einem Gitter hochreichen. Das haben wir verloren, genau.
Genau, dann haben wir das verloren.
Und das war relativ knapp gegen die, so, aber das war trotzdem, da war halt ein Gitter mit ganz engen Löchern. Und da sollte man halt Gegenstände, Teddybär und eine Wasserflasche und so, sich gegenseitig mit einer Hand anreichen. Da wurde dann auch wieder irgendwelche Verschwörungstheorien. Du hast ja bei dieser Show auch immer irgendwelche Hardcore-Spinner, die dann schrieben, ja, Lutz van der Horst, aber einmal mit beiden Händen. Und denkst auch so, ja, in Gottes Namen, jeder macht mal irgendwie, weißt du, lächerlich. Also ja, Bro. Wir haben sicherlich auch mal, uns wurde dann auch vorgeworfen, dass es Ulm und nicht Ulmer Münster heißt beim Lamieren und Kassieren. Ey, das ist eine Spielshow, das ist nicht lebensentscheidend so, ne? Also am Ende ist es immer deren Aufgabe zu sagen, muss man irgendwie anders machen. Ich habe auch aus Versehen mal zwei Hände genommen, weil man einfach total unter Strom steht in dem Moment. Das haben die gewonnen. Ja,
absolut.
Aber dann war, glaube ich, das mit den Hürden. Aber jedenfalls war das erste Matchball-Spiel und da hätten wir es entscheiden können.
Ja, und aber Bruder.
Ja, nee, aber das muss ich nochmal sagen. Das war halt alleine meine Schuld. Punkt. Nein, das war meine Schuld.
Digga, und das ist genau das Problem. Das ist das, was ich vorhin sagen wollte. Weißt du? Du kannst, es gibt Sachen, zum Beispiel, die kannst du in deinem Leben verändern. Zum Beispiel, du hast dich dumm verhalten in deiner Beziehung oder du hast etwas kaputt gemacht oder irgendwas. Dann sagst du, ich habe draus gelernt, beim nächsten Mal mache ich das so und so. Aber das ist eine Spielshow, Digga. Weißt du? Das ist kein Fußballspiel gewesen, wo wir sagen, wir haben nächste Woche wieder ein Match. Das ist eine Spielshow, wir wissen nicht, welche Spiele kommen. Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit, Schnelligkeit, Geschicklichkeit und. Und Aufregung, Druck, das spielt ja so viel mit. Und wenn man da irgendwie aus dem Gleichgewicht kommt, wie willst du jetzt, guck mal, du hast dein Gleichgewicht verloren. Wieso sagst du jetzt, ich bin schuld dran?
Ja, also ganz einfach, das zu erklären, man musste halt zwischen so Hürden herlaufen. Und der Lutz und ich hatten damit deutlich größere Probleme als du und der Fabian, ne? Weil wir auch größer sind, anderen Mittelpunkt haben. Und bei mir, ich habe Schuhgröße 48, meine Schuhe passten nicht mal zwischen die Dinger, also ich musste da seitlich durchgehen. Und das war für mich absoluter Krampf. Und dann war halt eine Situation entstanden, ganz am Ende der Runde, dass der Lutz dieses Holzding runtergeworfen hatte. Und dann hatte ich, du warst schon durch, du bist da so durchgehopst, als wäre es überhaupt nichts. Das war völlig absurd. Also es sah wirklich bei dir aus, als müsstest du, also das war, du warst schon auf der anderen Seite, da hatte ich gerade angefangen. Und dann sollte ich nur noch über die letzten drei Hürden steigen. Und ich, Alter, und dann fingen die Leute an zu klatschen und zu jodeln. Und ich habe gesagt, bitte ruhig, bitte ruhig. Und dann habe ich halt einfach es nicht geschissen gekriegt. Ich fühle mein linkes Bein nicht so gut, das habe ich aber letztendlich schon mal gesagt, das ist kein Witz, das ist jetzt auch keine Ausrede, aber ich bin bei sowas scheiße. Und dann habe ich halt diese Hürde runtergeworfen und wir haben das verloren. Und ab da an ging es bergab. Und das war einfach so. Ich hätte drei Holzteile überschreiten müssen und wir hätten gewonnen. Und ich habe es halt nicht hingekriegt. Punkt. Aber
guck mal, Basti,
deswegen habe ich
an deiner
mich verantwortlich
Stelle,
dafür.
Welch an deiner
so.
Stelle? Ich wäre nach Hause gegangen, ich hätte in den Spiegel geguckt und hätte gesagt, ich habe so einen großen Pimmel.
Ja, ich wenn du an meiner Gewinner. Stelle wärst, wird das ja auch stimmen.
Aber ich bin der Gewinner, aber was soll die jetzt? Ey, ist doch scheißegal, Bro. Ey, wir haben schon einmal gewonnen, es war ein geiler Abend, wir haben unterhalten, es hat Spaß gemacht, es ist eine Unterhaltungsshow, es ist eine Spielshow. Im Idealfall hätten wir jetzt noch gewonnen. Haben wir aber nicht und es war ein geiler Abend. Das ist das Wichtigste.
Auf jeden Fall. Ja, also es war ein geiler Abend. Ich glaube, niemand, der das gesehen hat, fand uns scheiße danach, weil wir uns, glaube ich, auch fair... Also ich finde das Wichtigste bei Stark den Star, wo ich immer denke, wenn ich sowas sehe, es gibt ja auch Kollegen, die da einfach unfair rüberkommen. Weißt du, also einfach entweder dem Kollegen das nicht gönnen, wenn der gewinnt, oder den Kollegen, oder halt einfach so verbissen sind, dass es unsympathisch wird. Und das waren wir, glaube ich, nicht. Ich glaube, wir haben das einigermaßen cool rübergebracht. Ich glaube, wir haben, wie soll man sagen, das so vermittelt, dass wir denen gegenüber irgendwie jetzt nicht irgendwie scheiße sind.
Nein, wir waren die ganze Zeit fair, die Jungs waren auch fair. Jeder hat es dem anderen gegönnt und hey, darum, Bro, also es ist viel Geld, okay, aber ich will am nächsten Tag noch in den Spiegel schauen können. Weißt du? Also, Bro, Alter, dass ich da jetzt, fuck, scheiße, ey, ihr Wichser, oder so, fuck it. Und bloß, weil ich jetzt Fabian Köster nach dieser Veranstaltung ein paar Mal ins Bein gestochen habe, hey, das ist ein Zeichen der Zuneigung bei uns Türken.
Ja, du bist rübergegangen mit deinem kleinen Butterfly und zack. Aber mit dem Lächeln hast du das gemacht.
Ja, und ich habe ihm gesagt,
rüber so, Bruder,
Glück gehabt, Bruder.
Abi, Bruder.
Ja. Und er war so schockiert, dass er während dem Abstechen noch gesagt hat, geil, tschüss Jungs, mach's gut.
Aber er hat den Koffer fallen lassen und dann mussten wir beide feststellen, dass in dem Koffer sind die 100.000 Euro gar nicht drin.
Aber überleg mal, ich hätte ihm ins Bein gestochen und noch gesagt, liebe Grüße von Markus Söder.
Was viele Leute ja nicht mitgekriegt haben, war, dass also, nee, deine Sache haben sie on air mitbekommen, du hast ja Probleme mit dem Nacken. Also wirklich ernsthafte Probleme. Du hast ja einen Bandscheibenvorfall im Nacken und das war ja im Vorfeld der Show schon so ein Thema. Ey, wie können wir vermeiden, dass du dir nochmal wehtust? Und dann hatten wir so ein Spiel, wo wir Ringe über, die saßen auf Go-Karts, hatten da so eine Stange drauf und wir sollten da Ringe drauf werfen und wir standen dafür in so einem Rondell. Und erstmal eigentlich kein Verletzungsrisiko. Du hattest aber so einen doofen Helm mit Visier auf, damit du diesen Ring nicht ins Gesicht kriegst.
Dumm, Alter.
Und dann läufst du unter dem Rondell mit hochgeklapptem Visier lang und das Visier bleibt halt an dem Rondellfuß hängen. Und ich habe in dem Moment gesehen, wie dein Kopf so nach links snappt. Und ich weiß ja, dass das so das Hauptproblem ist. Also, dass du das nicht kannst. So schnelle, ruckartige Bewegungen im Kopf, richtig schlecht. Und dann bist du auch wirklich direkt danach komplett zu Boden gegangen. Also, hast dich so hingekniet und ich denke so, oh, scheiße, ey. Und das war irgendwie das vierte Spiel oder so. Und du hast ja noch durchgezogen, aber da war wirklich 10 Minuten nicht klar, ob du das überhaupt schaffen kannst, weil es dir so mies ging.
Aber ich hatte Glück, Alter. Da war ja Physio da, eine Physiotherapeutin, die dann das sofort behandelt hat und ein Arzt, der hat mir dann noch so diese Physiotapes noch dran geklebt und dann ging das. Jetzt ist mein Rücken, war gestern noch alles verspannt, heute schon 90% besser, morgen ist alles weg. Ich bin, Gott sei Dank ist, ey Bruder, wir haben uns nicht verletzt, ey ich schwör's dir, meine größte Angst war die ganze Zeit, während dem gesamten Ding, ich darf mich nicht verletzen. Weil letztes Mal dieser
für die kommende Tour nicht so richtig toll gewesen, ne? Also
ja, Mann, Bro.
Wir jetzt beide auf Tour, ne, kauft jetzt, ihr übrigens Weihnachtsgeschäft, ne, ihr könnt jetzt Tickets für VIP von Ötze erwerben, er ist richtig fetten Hallen unterwegs, München, Berlin, Basti, ich glaube, die spielt sogar Dingsbums, ne, hier Liederhalle und sowas, also richtig fette
Schleierhalle.
Dinge. Schleierhalle, noch größer.
Ja, ist echt für mich geisteskrank, also ich kann es immer noch nicht glauben. Bro, ich bin da früher vorbeigefahren, da also an der Schleierhalle ist neben VfB-Stadion, ist, für mich ist das geisteskrank. Also ich komme ja aus Stuttgart und es ist eine riesen Halle, Alter. Also ich hätte nie in meinem Leben gedacht, dass ich irgendwann, weißt du, man fährt da vorbei und dann sieht man da, keine Ahnung, Konzert von Ed Sheeran oder keine Ahnung. Und dann denkt man immer so, boah, krass, krass. Aber dass man dann irgendwann mal selber drinsteht, das ist schon... Boah, ich bin dankbar, Brudi. Ich hatte meine Kinder dabei, meine Schwester und mein Schwager waren dabei, Gott sei Dank. Die haben mir sehr viel abgenommen. Also jetzt auch, weißt du, die haben sich um die Kids gekümmert, als ich gespielt habe. Aber ich mein Playstation, weißt du, nein, Spaß. Dann sind wir zurückgefahren, Digga, dann bin ich noch ins Theaterhaus gegangen. Theater aus Stuttgart, da war ich seit Jahren nicht mehr, weil ich die ganze Zeit halt auf Tour bin. Und gestern war eine Gedenkfeier von Gudrun Schretzmeier. Das ist die Frau von Werner Schretzmeier. Die haben zusammen das Theater aus Stuttgart gegründet. Und ihr Leben war einfach nur Bühne. Theater, Bühne und Kultur. Wirklich, das ist denen ihr Leben gewesen. Die haben ihr gesamtes Leben dafür aufgeopfert. Sie ist verstorben, gestern war eine Gedenkfeier und das war so krass. Bro, ich hab's nicht mehr geschafft. Also ich bin gekommen, als es schon vorbei war. Aber ich habe die ganzen Leute von früher gesehen. Ich habe meine ganzen Kollegen gesehen von den Theaterstücken und Leuten, den ich, meinen alten Manager, den Hans Braun, Michael Drautz von der Rosenau und Werner Schretzmeier halt klar. Ey, ohne die wäre ich nie da, wo ich jetzt bin, Digga. Das war so krass. Hätte mir Werner damals nicht die Möglichkeit gegeben, Schauspieler zu werden am Theaterhaus und hätte er mir nicht die Möglichkeit gegeben, im Theaterhaus zu spielen, weil nur dadurch durfte ich dann in anderen Häusern spielen, weil die haben immer gesagt, ja, wo spielst du denn in Stuttgart? Ich so, Theaterhaus. Und dann waren die, ah, okay, krass. Also, weißt du, da konnte nicht jeder einfach auftreten. Hm. Und ich bin denen so dankbar, Alter. Die haben uns so gefördert. Aber es war schon ein komischer Moment jetzt, weißt du, zum Todesfall. Der Grund, weshalb wir alle zusammengekommen sind, aber irgendwie auch schön, dass alle da nochmal zusammengekommen sind.
Ja, und das sind natürlich so Sachen, wo man realisiert, dass es nun mal Wichtigeres als Spielshows gibt, ne? Und ja, dass es Leute auf dem Weg gibt, die einen begleiten. Bei mir ist vor ein paar Monaten auch ein Veranstalter gestorben, der mich oft, also nicht veranstaltet hat, sondern der einen Comedy-Club in Solingen hatte. Markus Budde, sehr außergewöhnlicher Typ, der war früher mal Comedy-Autor und hat dann so einen Punch-Comedy-Club in Solingen gemacht. Und da habe ich meine ersten Auftritte gehabt. Ne? Und der war immer so Kettenraucher und so eine richtig harter Brocken irgendwie. Ne? Also wenn es ihm nicht gefallen hat, hat er Leuten auch gesagt, das ist Kacke, was du da machst. Aber der war auch jemand, der gesagt hat, ey, ich sehe da was oder das ist richtig gut oder mach, denk mal in die Richtung und so. Und solche Leute, da war ich auch bei der Gedenkveranstaltung, bin auch aufgetreten in Solingen, was ihm, glaube ich, ganz gut gefallen hätte, so dass die Leute nochmal an ihn denken, weil er ist sehr früh verstorben, der war, glaube ich, gerade mal um die 50. Und das ist, solche Leute braucht man irgendwie, die im richtigen Moment einem irgendwie einen Schubs geben oder sagen, du machst das gut und so. Und ja, Frau Schretzmeier scheint das bei dir gemacht zu haben.
Werner, also Gudrun war eher so, die hat Kostüm gemacht, die war auch bei den ganzen deutschen Produktionen, die zum Beispiel, also ihr Spezialgebiet war Erster Weltkrieg, da hat sie Kostüm gemacht immer. Okay. Die war auch voll oft bei so Filmproduktionen dann in Berlin hat da, oder auch weltweit unterwegs, also.
Aber ist doch schön, dass du noch Abschied nehmen konntest.
Ja, das war auf jeden Fall. Ey, Digga, jetzt komme ich aber zu einem Punkt, der ist richtig heftig. Haftbefehl.
Ja, Hafti.
Hast du die Doku gesehen?
Chabos wissen, wer der Babu ist. Lamborghini Arabi Money Rich. Verstehst du? Ja. Ich habe gestern 40 Minuten davon gesehen. Rap ist ja nun wirklich gar nicht mein Turf, muss ich sagen, wovon ich von Haftbefehl 3 Songs kannte, Rücken an die Wand 069 und halt Chabos wissen, wer der Babu ist. Mir war dessen Bedeutung im Deutschrap gar nicht so bewusst, dass der offensichtlich wirklich zu den ganz, ganz Großen oder der Größte ist. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Und ja, die Doku ist schon krass.
So. Alter. Ich habe mich noch nie, also ich bin ja Hip-Hop-Kind, weißt du, also ich bin ja so Breakdance, Hip-Hop, so, das war immer meine Welt, aber als so Deutschrap kam, also so diese Agro-Berlin etc., ich weiß nicht, ich habe nie so richtig den Bezug gefunden und Haftbefehl war für mich immer so, ich habe mal so ein paar Ausschnitte gehört, so von seinen Rap-Texten und ich fand das sehr krass und aber ich hab mich nie mit ihm auseinandergesetzt und gestern bin ich echt aus allen Wolken gefallen, also erstmal seine Biografie, Alter. So krass, was dieser Mensch durchgemacht hat. Und Spoiler auch nochmal hier für alle, Triggerwarnung. Also es geht auch um Suizid und Drogenmissbrauch. Ganz extrem. Und also ich weiß gar nicht, ob ich fasziniert sein sollte nach dieser Doku oder schockiert. Und ich hatte so ein krasses Mitgefühl mit ihm. So, er hat mir so, ja, so leid getan, Alter. So, was er das ist so krass.
Ich habe den Part nicht ganz, wie gesagt, ich habe nur 40 Minuten gesehen. Ich habe aber in Medien gelesen gehabt, dass sein Vater, glaube ich, als er jung war, Suizid begangen hat. Mhm. Dass er 13, 14 war und dass er dann mit dem Drogenverchecken am Bahnhof Frankfurt angefangen hat. Und dann
Offenbach, ja.
Offenbach, Frank, genau. Und dann so, sagen wir mal, die Abwärtsspirale startete. Und ja, dass er halt bis heute schwer kokainabhängig ist oder bis zur Therapie schwer kokainabhängig war. Und die Doku fängt ja an damit, dass man ihn sieht und dann wirklich nur so 10 Sekunden sieht und dann ein Rücksprung geschieht auf den Start, als sie mit den Doku-Dreharbeiten angefangen haben. Das ist ja so als so ein Interview-Doku-Format gedreht worden am Anfang. Mhm. Der hat ja in der Zeit seine Therapie gemacht und ist dann wohl auch richtig krank geworden von Kokain und hat seine Nase halt verloren.
Ja.
Also die Nase ist kollabiert. Also Kokain ist ja im weiten Sinne auch echt ätzend, halt ein bisschen wie Säure und zerstört halt die Nasenscheidewände. Und dann ist halt am Anfang der Doku sieht man ihn halt, wie er da sitzt und hat halt einfach keine Nase mehr. Mhm. Sondern die Nase hängt halt einfach wie so ein Lappen aus Fleisch im Gesicht.
Ja, und das ist so krass.
Das ist schon hart. So. Also ich habe das auch schon mal bei jemand anderem gesehen, als ich im Gefängnis gearbeitet habe. Und die Nase ist halt sehr entscheidend im Gesicht. Deswegen verändert das dein Aussehen halt auch komplett.
Ja, absolut, ja.
Und ja, also die Doku ist das, was ich gesehen habe, fand ich schon. Es gibt halt diese neue Ära der Ehrlichkeitsdoku, ne? Also das hat er ja so ein Stück weit mitbestimmt, dass diese Doku halt nicht schönt. Ja. Und das tut sie ja offensichtlich wirklich nicht. Ne?
Das sagt er ja auch am Ende. Also er sagt dann so, weil der Dokumentator sagt dann zu ihm so, du hast nicht einmal gesagt, das darfst du nicht veröffentlichen. Also der hat ihn ja die ganze Zeit begleitet und Aykut hat dann, also Haftbefehl hat dann zu ihm gesagt so, ja, weil das ist die Realität. Also wenn ich da mit 10 Frauen stehe, das ist nicht die Realität, das ist ein Musikvideo. Das hier ist die Realität. Und das fand ich so krass und so ehrlich. Also ey, und jetzt komme ich wieder zu dem Punkt, weißt du, man sieht immer nur das Endprodukt. Wenn man jemanden auf der Bühne sieht, weißt du noch, vor ein paar Folgen habe ich gesagt, man weiß nie, was die Menschen durchgemacht haben, damit sie jetzt so sind, wie sie sind. Da ging es um Reality-Stars. Aber guck mal jetzt bei Haftbefehl, Digga, ich habe das alles gar nicht gewusst. Mit seinem Papa, mit Suizid, wie er gestruggelt hat. Das hat mich so getroffen, Alter. Und innerlich halt auch, habe ich mir gedacht, bevor du, ja, setz dich mit den Menschen auseinander, die dich umgeben, weißt du? Und eigentlich, ich lese jeden Tag 10.000 Nachrichten, weißt du, von, keine Ahnung, NTV, Stuttgarter Zeitung, bla bla bla. Digga, lese doch einfach mal die Biografie, weißt du? Hörst dir mal an.
Ja, also sagen wir mal so, da trifft wieder das alte Robin Williams Zitat, was ich immer gerne mochte. Versuch jeden Menschen mit dem gleichen Respekt zu behandeln, weil jeder Mensch kämpft auf seine eigene Art und Weise mit seinen eigenen Problemen, von denen du keine Ahnung hast. Ja. Das ist nicht exakt das Zitat, aber es geht halt darum, dass jeder von uns seine Story hat, jeder von uns hat sein Paket zu tragen und jeder ist ein Ergebnis dieses Pakets. Und wenn jemand sich falsch verhält oder straffällig wird oder was auch immer, dann gibt's in den meisten Fällen auch eine Begründung, woher das kommt. Und bei ihm auf jeden Fall schwere Kindheit, schweres Aufwachsen und natürlich auch diesen extremen Erfolg, den der gehabt hat und ja immer noch hat, den muss man ja auch erstmal emotional und menschlich verpacken können. Also ich habe mich das oft schon gefragt, so auch in unserem Bereich. Ich bin jetzt ein halbwegs bekannter Komiker und ich bin einigermaßen erfolgreich. und ich darf eine Show spielen, die mich in Sachen wie die Jahrhunderthalle führt, wo ich früher von geträumt hätte.
Mhm.
Aber ich bin nicht A-Liga, so. Ich bin B-Liga. Und das ist auch okay.
Quatsch, Digga. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ich weiß, was du meinst.
A-Liga gibt es aus meiner Sicht ganz wenige. Und das sagen wir jetzt mal, das geht nicht um Qualität, das geht um kommerziellen Erfolg. Und die absolute A-Liga, also Leute, die irgendwie über 1 Million Tickets im Jahr verkaufen oder so, ich muss jetzt keinen Namen nennen, das könnt ihr selber googeln, und die halt nicht frei rumlaufen können und so, weil sie einfach keine Freiheit mehr bekommen durch ihre extreme Bekanntheit. Die wenigen Exemplare, die ich davon kenne, privat, die strampeln da auch mit. So, jetzt geht's gar nicht um Drogen, sondern das ist nicht leicht, so ein Leben zu führen. Mit ultimativer Bekanntheit und so. Und ich habe mich das oft schon gefragt, wie würde ich damit umgehen? So, ich kann auch in den Supermarkt gehen, ohne dass Leute hinter mir herlaufen. Klar kommen Leute an, sagen, hey, bist der Basti oder Foto oder so, aber das ist alles noch okay.
Mhm.
Und wenn du dann so Haftbefehl bist und natürlich halt auch, also das ist ja nochmal ein anderes Publikum als Comedy-Publikum so. Die Leute, der kann ja nirgendwo frei rumlaufen, dann hat er halt auch einen Hang zu Drogen, was dann auch wieder in Kreise führt, in denen es halt auch nicht so einfach ist. Also, was ich am interessantesten fand in diesen ersten 40 Minuten, ist halt dieses Doppelleben, in Anführungszeichen, das der führt, auf der einen Seite halt dieser kokainabhängige Rapstar zu sein, der irgendwie halt Aftershow-Party nach Aftershow-Party macht, und auf der anderen Seite hat er aber eine deutschstämmige Frau mit 3 Kids, die in so einem wirklich zwei Kids, die halt in so einem total, nennen wir es mal, deutschen Neubaugebiet in spießigsten Verhältnissen halt in so einem Neubau halt wohnen, und sie wartet auf ihn zu Hause, während er halt irgendwie eine Halle nach der anderen abfackelt. Und das passte so gar nicht und ist irgendwie auch ja liebenswert, dass diese beiden Welten existieren. Ich gehe aber mal davon aus, dass, ich habe wie gesagt nur die ersten 40 Minuten gesehen, dass es da dann doch deutlich mehr im Gebälk quietscht oder dass die Frau deutlich mehr aushalten muss, weil man schon in den ersten Interviews mit ihr auch merkt, sie sagt ja auch den Satz, Aykut, das ist sein bürgerlicher Name, Aykut liebt mich, Haftbefehl liebt mich nicht.
Und nee, ich liebe, also sie liebt Aykut, aber den Haftbefehl nicht, so, ja.
Ach so, okay, sorry, ich habe das falsch zitiert. Entschuldigung, das wusste ich nicht. Ich dachte, ich hätte es so verstanden. Aber sie hört keinen Gangster-Rap oder überhaupt Rap. Und das ist schon irgendwie eine strange Nummer. Und man hat auch das Gefühl, also ich kann das nicht beurteilen, aber für die Frau ist es sicherlich genauso schwer, 2 Kids mit jemandem zu haben, der diesen Lebensstil pflegt. So, ne?
Ja, er ist ja auch ein extrem liebevoller Vater. Weißt du, das fand ich auch immer so krass, so dieser Switch immer von Haftbefehl unterwegs als Künstler und dann, wenn er so zu Hause ist, wie sehr er seine Frau liebt. Also er umarmt sie die ganze Zeit, küsst sie die ganze Zeit, und es ist jetzt nicht so, dass es die Kamera drauf hält, weißt du?
Aber so, wenn er dann mal zu Hause ist, weil sie sagt im Interview auch, faktisch ist sie alleinerziehend. Ja, also.
Ja, ja.
Er ist dann halt auch einfach gar nicht zu Hause. Also das ist natürlich für eine Partnerin. Also ja, das hat schon auch was sehr von außen betrachtet, wo ich so denke, da sind irgendwie Abhängigkeitsverhältnisse entstanden, die in der Beziehung vielleicht nicht mehr so gut. Also ich glaube komplett, dass der seine Frau sehr liebt und seine Kinder sehr liebt. Aber diese beiden Lebensstile lassen sich halt schwerlich miteinander vereinbaren.
Ja, also, aber ist ja bei uns genauso, Digga. Ich bin, guck mal, letztes Jahr war ich, also so, wenn du es zusammennimmst, 6 Wochen zu Hause.
Ja, aber du bist nicht drogensüchtig, ne?
Das ist ja halt, natürlich, also. Das kommt halt auch noch dazu, ja. Aber, und jetzt kommen wir aber wieder zur Biografie. Weißt du, du wächst auf, dein Vater ist nie zu Hause, ist Besitzer eines Nachtclubs in Frankfurt in den 80er, 90er Jahren. Ihr lebt in einem Plattenbau in Offenbach, aber dein Vater hat Anzüge von Armani, vom Boss, die, keine Ahnung, hunderte Mark kosten. Er trägt die 3-4 Mal und wirft sie dann weg. Die haben Millionen, aber die leben im 7. Stock von dem Plattenbau, weil sein Vater Zocker war.
Weil
sein Vater Zocker war, genau. Sein Vater war Zocker auch noch. Der erzählt dann auch, die würfeln 200.000 Mark.
Huh. Okay.
400.000 Mark, 600.000 Mark. Und er verliert es in einer Nacht, aber er weiß, am nächsten Tag kommt es wieder rein durch seinen Laden. Und die hatten zu Hause unterm Teppich 2 Millionen Mark. Aber am nächsten Tag hatten die gar nichts mehr. Und dann hatten die auf einmal Schulden.
Weißt Spielsucht, du? Ich meine, wir haben da schon mal drüber gesprochen, ne? Das ist, ich finde das so krass, dass wir in Deutschland alles reglementieren, alles. Jeder beschissene Wasserhahn ist 34 Mal von der EU bestimmt, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Bei jedem Dachausbau musst du die ganze Straße fragen. Wenn du einen Balkon ganz ausbauen willst, musst du zu den Nachbarn gehen. Aber in jeder Stadt gibt es 34.000 Spielotheken, an jeder Tankstelle gibt es Spielotheken. Und mir kann keine Sau erzählen, dass Spielotheken und diese Welt um Spielotheken herum nichts anderes, also da geht niemand, weißt du, dann wird immer von Spielgenuss gesprochen, der Spielgenuss. Quatsch. Keiner, der da hingeht, hat Spielgenuss, nicht eine einzige Person. Alle, die da hingehen, jeder, der an so einem Automaten hockt, oder 99,99% sind spielsüchtig. Und diese Spielotheken sind nichts anderes als so gesehen spielsüchtigen Kirchen, in denen sie zum Beten gehen. Und das ist wirklich, wirklich schlimm. Und wir machen es aber, das wird ja überall so vermittelt. Es gibt Werbung dafür. Draußen steht dran, komm rein für den großen Spielgenuss. Und dann war es, ich war einmal, zweimal in so Dingern drin, um Billard zu spielen. Und dann siehst du die armen Schweine da hocken. Und da geht es ja dann noch um vertretbare Summen. Also was heißt vertretbar? In so einen Automaten kannst du nicht 200.000 Mark reinwerfen. Mhm. Jedenfalls nicht an einem Abend. Aber wenn du richtig, richtig spielsüchtig bist, und ich habe auch, wir sind damals auf meiner Arbeit als Kellner von einem Tellerwäscher bei uns beklaut worden, weil der halt spielsüchtig war. Der hat einfach alle Spinte aufgemacht und alles Geld mitgenommen von allen. So.
Ja, Digga, ich habe früher auch gespielt, Basti. Ich war eine Zeit lang auch spielsüchtig.
Okay.
Am Automaten.
Wirklich?
Weißt du? Ja, Mann. Und das ist so ein richtiger, ja, so ein Hurensohn-Move, Alter. Ja, Digga, du hast kein Cash. Ich hatte kein Cash damals. Und ich war so.
Aber wie kamst du denn da drauf? Also, ich habe nie auch nur überlegt, so einen Automaten
hier zu bedienen. Hab ich dir nie diese Story erzählt mit dem Zocken, wie das bei mir angefangen hat?
Nee.
Es war Silvester und wir wollten mit einem Kumpel zusammen weggehen und der hat gesagt: Hey, wir feiern noch mit unseren Eltern in Stuttgarthausen und dann treffen wir uns unten in Hausen an der Gaststätte. Und ich so, ja, okay. Und ich habe nie einen Automaten angefasst gehabt bis dahin in meinem Leben. Ich habe immer diese Automaten überall gesehen, aber ich wusste nicht, wie die funktionieren. Blim, 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 Sachen haben sich gedreht, aber ich habe es nie geblickt. Dann war es 0.30 Uhr, habe mich von meinen Eltern verabschiedet. Ich so, hey, ich gehe noch in die Stadt feiern. Dann gehe ich runter in die Gaststätte. Und mein Kumpel steht dort an zwei Automaten gleichzeitig.
Ja, das hast du mal erzählt, ja.
Zwei Spielautomaten. Und dann habe ich gemeint, ey Bro, ich bin ready, komm, lass gehen. Und er so, ja, warte, ich mach das hier noch kurz fertig. Und dann habe ich gesagt, ja, was denn? Ja, der so, Alter, warte, das Spiel ist noch nicht fertig, weißt du? Und hat halt an beiden Automaten gleichzeitig, die standen nebeneinander, so Novoline-Dinger. Und dann hat er zu mir gesagt, ja komm hier, drück du mal auf dem, ich mach das hier fertig. Und der so, du musst immer drücken und dann hier auf, hier einmal drücken, dann nochmal ready, dann hier nochmal, weißt du, hat's mir so erklärt. Und ich drück. Und irgendwann habe ich zu ihm gesagt, ich so, Alter, jetzt lass doch gehen, Mann. Ich hab keine Ahnung, ich hab hier 140 Punkte. Und der so, was für Punkte, Alter? Das sind Euro. Und ich so, was?
Ja,
also, ja Mann, das sind 140 Euro. Also das habe ich dir erzählt, oder?
Du hast es mir erzählt, ja. Genau.
Ja, und so fing es an, Digga. Alles verzockt. Dann beim nächsten Mal mit einem anderen Kumpel runter. Und weil ich ja die Technik von ihm hatte, er hat immer gesagt, Einsatz erhöhen, erniedrigen, was in Anführungsstrichen Technik. Ja, also er hat es mir so beigebracht, wir haben ja alles verloren. Dann gehe ich da rein, beim nächsten Mal 400 und paar Zerquetsche gewonnen. Mit paar Mal drücken. Und ich so, Alter. Dann beim nächsten Mal bin ich am Bahnhof. Ich so, hey, heute ist Sonntag. Gestern haben die gezockt. Der Zug kommt erst in 40 Minuten. Komm, ich versuche mein Glück. Zack, 260 Euro gewonnen. Und ich so, Alter, ich weiß, wie es geht. Und danach habe ich nur noch verloren. Und wie so ein Drogensüchtiger habe ich auf diesen ersten Moment wieder gewartet. Auf dieses Ding, 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 wo ich gewonnen habe. Diese 400 paar Euro. Und immer mir gerechtfertigt. Ja, ich bin ja noch im Gewinn. Guck mal, ich habe ja 600 Euro damals gewonnen insgesamt. Jetzt bin ich im Gewinn. Und Bro, ich hatte kein Cash, Alter. ich habe damals im Fitnessstudio gearbeitet und noch ein bisschen hier und da Geld verdient. Ich habe immer alles verzockt. Alles verzockt. Bis dann dieser Moment kam, wo ein alter türkischer Mann neben mir war, Zigarette geraucht hat und vor mir war so ein Spiegel, Alter. Und ich gucke ihn an, wie er zockt und du musst ja manchmal warten, weil du hast so eine Sperre drin im Automaten. Mhm. So nach einer Stunde ist so eine Pause von 10 Minuten. Und dann habe ich
halt ihn auch dein Gesetzgeber bestimmt, das kann ich dir garantieren. Genau. Die 10-Minuten-Pause, wo du dann eine rauchen gehst.
Aber die hat mir den Arsch gerettet, Digga. Weil dann habe ich den Mann beobachtet, vor mir war so ein kleiner Spiegel. Und dann habe ich mich selber gesehen und dann den Mann nochmal angeguckt, dann nochmal in den Spiegel. Und dann habe ich mir gedacht, was machst du hier, Alter? Was machst du, Özcan? Und dann bin ich raus und habe ich nie wieder gezockt.
Ja, sehr froh, dass du diese aber die, Entscheidung gefällt hast.
Und das ist so ein Teufelskreis, Digga. Weißt, aber jetzt auch nochmal zu Hafti. Weißt du, wenn du sowas erlebst, dein Vater ist nie für dich da, zockt, du kriegst keine Liebe, dann kommst du mit als 12-Jähriger nach Hause, siehst, wie dein Vater sich mit dem Handtuch strangulieren will selber und du versuchst ihn zu retten und kannst die ganze Nacht nicht schlafen, zitterst, weil du Angst hast, dass er sich nochmal umbringen will. Was das mit dir als Kind macht, Alter.
Ja, stell mal vor, also da unter müssen wir echt drum reden, ne, dass das unendlich. Was für,
und da hat er sich ja in der Musik gefunden. Hip-Hop war dann so seine Art, all diesen Frust, weißt du, den er hatte, zu verarbeiten. Und das sagen die ja dann auch, in 3 seiner Alben ist es so, da gibt es immer so Tracks, die heißen 1999 und das ist wie, als würde er das so verarbeiten. Auf jedem Album gibt es irgendwie so Tracks. Ich habe selber nicht gehört, kommt in der Doku, jetzt verzeiht mir, wenn ich es nicht richtig wiedergebe. Und da verarbeitet er das aber. Und ich glaube, ja, Digga, mich hat's einfach, also ey Leute, es ist so sehenswert. Ich hab's immer wieder auf TikTok und auf Insta kamen halt so Leute, die sich das angeguckt haben und darüber reden, aber es ist wirklich sehenswert und ich kann wirklich Gott nur jeden Tag danken, dass ich eine gute Kindheit hatte, Alter. Und dass ich in der Hinsicht Glück hatte, weil wenn ich das sehe, bricht's mir das Herz, Alter.
Wirklich. Also glaube, was viele Menschen nicht verstehen, ist, dass frühkindliche Traumata und Dinge, die wir in unserer Kindheit erlebt haben, immer wieder kommen, wenn man sich nicht damit auseinandersetzt. Immer. Also die Scheiße, die du mitgenommen hast, den Rucksack, den du aufgesetzt hast als Kind, ne, die Klamotten, mit denen du dich auseinandersetzen musstest, als du dich noch nicht mit Sachen auseinandersetzt. Ein 13-Jähriger kann sich nicht mit dem Tod oder mit dem Selbstmord seines Vaters und so einer Erfahrung auseinandersetzen. Weißt du, das geht nicht. Das kommt immer wieder. Das trägst du den Rest deines Lebens mit dir. Es gibt einen Musiker, den ich sehr mag, die Eels, Mark Oliver Everett. Der ist so in so einem Haushalt aufgewachsen. Der Vater war also super, super intelligenter Physiker und so. Und die Eltern waren auch beide. Vater hatte auch eine Alkoholthematik. Und sein Vater hat sich umgebracht, seine Schwester hat sich umgebracht und den Vater hat er auch gefunden. Und dann hat er in seiner Biografie geschrieben, das erste Mal, dass er seinen Vater überhaupt angefasst hat, ist, als er ihn so gesehen tot auf dem Bett gefunden hat. Mit 15 oder 12 oder so.
Scheiße, Alter.
Und der macht halt super schöne Musik, so sehr traurige Musik, aber du merkst halt, dass den das auch sein Leben lang begleitet. Ne? Und solche Dinge gehen nicht weg, ob man jetzt Gangster-Rap oder Singer-Songwriter-Musik macht oder so. Ne? Also wenn du das nicht irgendwie bearbeitest, dann wirst du das irgendwie, und klar, Drogen sind Betäubungsmittel, deswegen nennt man es Betäubungsmittel und es betäubt halt auch die Gefühle. Und ja, ich finde, ich gucke mir das auf jeden Fall noch zu Ende an. Ich fand das sehr, ich mag das Ehrliche daran. Aber natürlich muss man sich auch immer fragen, wie viel Geist lässt man aus der Flasche, wenn man so ehrlich sich selber auszieht in der Öffentlichkeit. Weil am Ende weiß jetzt jeder alles über ihn, was gut ist vielleicht. Auf der anderen Seite entzaubert es ein Stück weit. Und die Frage ist auch, was ändert das an seinem Leben so, ne? Also.
Aber vielleicht will er gar nichts an seinem Leben verändern. Und das sagt ja auch sein Bruder, der Capo. Und weißt du, vielleicht will er nicht sein Leben ändern, aber das Leben der anderen Menschen mit dieser Doku. Von jungen Leuten, die diesen Lifestyle sehen und sagen, ja Mann, Digga, komm noch eine Line, Alter. Ja Mann, verstehst du? Und um so aufzuzeigen, was das mit ihm gemacht hat.
So, ja, klar, also.
Um das ganze Bild zu entzaubern von diesem Ruhm und bekannt und yeah und Rapstar und ich gehe jetzt raus und die Welt gehört mir.
Ich musste ein bisschen schmunzeln, weil es gab eine Szene, wo er so coked up stand bei Universal unter Vertrag, weiß nicht, ob er es noch tut. Und dann gab es halt die große Vertragsunterzeichnung, irgendwie 2019. Wo sein Vertrag verlängert werden sollte und dann saßen diese ganzen Universal-Babos da rum, also alles so Geschäftsleute halt, die einfach sich nicht für Musik interessieren, sondern einfach Geld.
Die oberste Führungsriege.
Die oberste Führungsriege davon und er kommt wohl 2,5 Stunden zu spät in Badeschlappen.
Hey, ich hab da so gelacht. Badeschlappen, ich hab da so gelacht, Digga.
Kommt ja da irgendwie rein, völlig coked und gibt wohl dem Universal-Chef erstmal so eine halbe Kopfnuss und nimmt ihn in den Schwitzkasten.
Ja.
Und dann unterschreibt er den Vertrag, indem er einfach beide Hände an die Wand legt, den Stift in den Mund nimmt und den Stift im Mund einfach so hin und her ballert über den Vertrag. Da habe ich auch gedacht, ja. Ey, da wäre ich einfach gerne bei gewesen. Wie die alle sitzen. Weil ich meine, das darf man halt natürlich auch immer nicht vergessen, besonders in der Musikindustrie, aber auch in unserem Jobs gibt es, wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass es zum Beispiel auch drogenabhängige oder alkoholabhängige Comedians gibt. Du hast immer eine Blase von Leuten um dich herum, die, wenn du super erfolgreich bist, was der Typ ja offensichtlich war und ist, die von dir verdienen. Und natürlich würde dieser Universal-Typ sich wahrscheinlich keine 3 Minuten normalerweise mit jemandem wie Haftbefehl hinsetzen, aber solange er Geld mit ihm verdient, gibt's da natürlich das kleine Teebesteck und man sitzt schön zusammen in einem feinen Büro und dann kommt er halt da rein und scheißt einfach da drauf. Das war schon lustig.
Das
ist so heftig,
Digga. Das war, ich habe mich kaputt gelacht.
Ich habe meinem Management schon gesagt, nächstes Mal, ey, komm ich zur Vertragsunterzeichnung auch. Ich komme in Badeschlappen, ihr kriegt erstmal alle links Schelle rechts. Und dann unterschreibe ich mit dem Mund, womit sonst so. Also es war schon, also das Leben, das er führt oder dass der gerettet werden konnte durch Therapie, das liegt ja wohl auch an seinem Bruder, an der Capo, der ihn da eingesperrt hat in der geschlossenen oder also abgegeben hat in der geschlossenen.
Ja.
Der kann froh sein, weil sonst wäre er wahrscheinlich nicht mehr am Leben. So, ne?
Ja.
Und die Frage ist natürlich, wie in Zukunft kann man diese Musik und diesen Lifestyle aufrechterhalten. Also das hat ja Bushido, hatte ich schon immer das Gefühl, auch so ein bisschen den Nacken gebrochen, dass er auf der einen Seite natürlich, ne, von der Skyline bis zum Bordstein und zurück oder andersrum, dass er auf der einen Seite den harten Rapper gegeben hat, was er ja wohl auch früher war. Ich kenne mich da echt viel zu wenig aus in dem Feld, aber du weißt, was ich meine. Und auf der anderen Seite halt der Typ in der Villa ist, der mit 7 Kindern und seiner Frau da so den Rasen mäht. Und ich glaube, dass sein Erfolg und seine Glaubwürdigkeit ja schon so ein bisschen hat einstürzen lassen. Also, dass er halt nicht den gleichen Status hat, den er vor 10 oder 15 Jahren hatte.
Ja, ich glaube, bei ihm war es halt eher so, das, was ich mitbekommen habe. Also ich bin da wirklich raus aus dem Game, aber dass er halt dann mit der Polizei kooperiert hat, weißt du, so.
Ja, ist halt in dem Job scheiße, ne? Mit der Polizei kooperieren, sich von der Polizei beschützen lassen gegen irgendwelche anderen Leute, ist, wenn du vorher halt Rap machst, wo du auf die Polizei spuckst, ist natürlich, hast du ein Glaubwürdigkeitsproblem ein bisschen.
Ja, ne? Ja, aber bei ihm ist es, bei Hafti ist ja genau das Gegenteil. Weißt du, er ist sich ja sich selbst treu. Er geht nur mit diesem Faktor um, was dieses ganze Ding aus ihm gemacht hat. Weißt du? Und das finde ich so schön an der Doku, diese ganzen verschiedenen Stränge, die dann zusammenkommen und zeigen, wie dieser Mensch geformt wurde. Also was alles dazu beigetragen hat, dass dieser Künstler Haftbefehl und auch dieser Familienvater Aykut, wie er entstanden ist. Und auch krass, guck mal, auch jetzt, wenn ich drüber rede, dass ich über 2 verschiedene Personen rede. Weißt du? Obwohl das ja eigentlich eine Person ist. Aber so getrennt, ist Wahnsinn. Also ich hatte echt, Digga, ich hatte so Gänsehautmomente gestern Abend. Also es hat mich richtig geflasht. Hat mich schon lange nicht mehr so etwas. Also irgendeine Doku oder sonst irgendwas. Das war echt crazy.
Ja. Vielleicht gibt's eines Tages das über uns auch. Eine Netflix-Doku oder Bratwurst und Baklava, wo du dann zu sehen bist, wie du irgendwie auf zwei Tuben Nasenspray und Asthma-Spray deinen Transformator-Kasten sauber machst. Ja, man sieht mich dann, wie ich meine Lieblings-Bolognese koche und dann Freunde vorbeikommen. Bei mir gibt's ja dann keinen Abgrund, so weißt du. Es gibt ja der größte Abgrund meines Lebens, den habe ich letzte Woche schon in der Folge erzählt. Mehr wird's nicht mehr geben, so. Das ist also einfach, mehr ist nicht mehr. Mehr kann ich nicht zur Verfügung stellen.
Ja, das ist.
Da, Netflix würde bei uns nicht viel rausholen können, so.
Nee, das habe ich mir auch gedacht.
Bolognese
einfach
gemacht.
Einfach drei Minuten.
Er hat meine Sportler-Zigarette geraucht.
Ja, bei uns, ja, keins. Was soll man über mich erzählen, Digga? Stuttgarthausen, Zahnarzthelfer, Comedy. Das war Özcan Kosas Doku, dankeschön.
Er hat sich mal die Hand aufgeschnitten, als er gekellnert hat. Boah. Ja,
boah, krass.
Aber ich hätte gerne schon, dass man dann so Kollegen reinschneidet, die dich so hochjazzen. Das finde ich bei so Doku ist ja immer ganz wichtig, dass du immer irgendwelche Leute hast. Also dann wird, keine Ahnung, irgendjemand, den du noch nie getroffen hast, reingeschnitten und er sagt dann sowas wie, Özcan war also schon ein Idol für uns alle, der war schon ein Sprachführer, ein Sprachrohr einer anderen Generation. Also damals wieder dann so, das war schon krass so. Also auch ohne Özcan wären wir heute alle nicht hier.
Da gibt's auch eine Nummer über Dave Chappelle, wo der, ich weiß nicht mehr, ob es jetzt O.J. Simpson oder R. Kelly war, dass sie ihn gefragt haben, ob er bei der Doku dabei sein will. Und er hat dann gesagt so, nein, ich habe mit dem nichts zu tun, Digga. Ich habe den einmal getroffen oder so. Warum soll ich jetzt in der Doku über ihn sprechen, weißt du?
Ja. Du brauchst dann halt irgendwelche Jubelleute. Ich meine, ich kann das nicht beurteilen in dem Fall jetzt, wie groß der war, weil das einfach nicht mein Pool ist. Aber ich kannte den Namen natürlich auch.
Wenn dann?
Haftbefehl. Also dass so, die Digga, Leute, ja, die da über ihn sprechen, halbwegs authentisch sind, so, das kann ich aber auch nicht beurteilen, weil wie gesagt, überhaupt nicht meine Welt. Aber du hast in so Dokus halt immer irgendwelche Leute, die dann sagen, er war der Allerkrasseste. Er war wirklich der Aller. Und das hätte ich schon gerne. Also wenn man mich fragen würde über dich, ich würde dann auch so unwahre Geschichten erzählen, wie du irgendwie, weiß ich nicht, eine Koksplantage in Kolumbien betrieben hast oder wie du ganz alleine in einem Flugzeug voller Heroin nach Russland geflogen bist und so. Ich würde dann einfach Sachen Kleiner erzählen, Bastard, die man nicht Mann. Überprüfen kann. Ja, was denn? Man muss ja ein bisschen was raushauen. Das muss ja auch spannend bleiben, ne?
Das wäre, aber eigentlich könnte man ja dadurch so einfach nochmal die Credibility ficken.
Ja.
Aber das kannst du ja nur machen, wenn jemand verstorben ist. Also nach seinem Tod, dass man dann so eine Doku macht, dann sei der Özcan, also ich kannte ihn ja richtig gut und so. Und dann zeigt man so ein Foto, wo man so zusammen irgendwo abgelichtet worden ist.
Aber Rücken an Rücken, dass man sich gar nicht kennt, das war zu viel bei der Preisveranstaltung. Man hat sich gar nicht gesehen.
Ja, also einfach drei Sitze weiter hinten und so. Ja, hey, hier waren wir bei der Preisverleihung und ja, was soll ich sagen? Also, wenn ihr wüsstet, auf was er sich alles einen runtergeholt hat, der Özcan, also.
Das war schon Pferdeporno, richtig krasses Zeug. Also, hat er mir mal gezeigt, der war schon ein Ferkel. Ja, also ich sag mal so, sich reinsneaken in Bekanntheit. Ich habe letztens ein Video gesehen, leider habe ich mir die Doku noch nicht angeguckt, die war aber, glaube ich, öffentlich-rechtlich. Also die müsste der Mediathek vom ZDF geben. Da haben so zwei, drei Jungs aus Berlin einen Animationsfilm gemacht. Und
Okay, ja, habe ich gehört, aber ich habe es nicht angeguckt, ja.
Also irgendwie einen richtig gut gemachten Animationsfilm. Also so halt Comic-Animation, aber wohl hat auch bei Preisverleihung gewonnen. Und dann haben die halt gesehen, ich glaube aus Amerika oder Kanada, dass einfach ein total unbekannter Typ, ich glaube ein Amerikaner, diesen Film genommen hat und den bei Preisverleihung unter seinem Namen eingereicht hat und dann auch im amerikanischen Frühstücksfernsehen war und befragt wurde. Und dann sitzt der Typ da so, ja, und wie auf, und dann hast du ja diese klassischen Frühstücksfernsehfragen, weißt du, oberflächlicher geht's ja nicht so. Ja, wie aufwendig war denn das, daran zu arbeiten? Und der dann so, ja, es war schon richtig krass.
Wie hart, Alter, oder?
Ja, der Typ, voll.
Alter, der hat einfach das Video genommen und hat gesagt, das gehört mir, wie krass, also auf welchem, also wie dreist ist das? Und dass er sich gar nicht Gedanken macht, so es wird öffentlich, der ist einfach dann durch die Welt gezogen mit diesem Video.
Ja, und bei einem Animationsfilm ist das jetzt nicht wie bei Musik oder einem richtigen Film, da kannst du das ja, da stehen ja die wirklichen Erschaffer nur im Abspann und im Vorspann. Das hieß ja nicht, wer es gemacht hat. Dementsprechend konnte der natürlich gut so tun, als hätte er es getan.
Wahnsinn.
Und das ist schon, also das muss für die beiden Jungs, die das wirklich programmiert haben, richtig, richtig mies gewesen.
Ja, natürlich, Digga. Also überleg mal, du hast da ein, zwei Jahre Arbeit an so einem Projekt. Also ist ja wirklich von der entstandenen Idee bis zur Umsetzung, Finanzierung etc. Und dann setzt du es um und dann klaut es einfach jemand und geht rum. Ey, das ist so schlimm, Alter.
Also ich meine, es gibt's aber in der Geschichte also Edison, der Erfinder der Glühlampe, der uns bis heute bekannt ist, war ja nicht der Erfinder der Glühlampe. Edison, ja. Also Thomas Alva Edison war am Ende ein cleverer Geschäftsmann, der halt hingegangen ist und Konzepte, die schon existierten, einfach marktfähig gemacht hat und die gut vermarktet hat.
Mhm.
Also auch das Telefon geht ja in der öffentlichen Wahrnehmung ein Stück weit auf Graham Bell und auf Edison zurück. Aber eigentlich ist Edison immer nur hingegangen, hat irgendwas genommen, was so an der Schwelle zur Marktreife war, hat es halt unter seinem Namen fett gemacht, groß gemacht und hat dann, oder auch Edison war mit Tesla zusammen, Tesla ist ja ein ganz bekannter, war der Erfinder des Erfinder von Wechselstromsystem, der Entdecker von Wechselstrom. Und Edison hat auch den nicht wirklich bestohlen, aber hat ihn halt bekämpft und hat dann seine eigene Technik dagegen gesetzt und hat ihn vorher für sich arbeiten lassen. Also dieses, die Ideen anderer nehmen und fett vermarkten, das ist halt schon ein immer wieder auftauchendes Teil. So, ich bin ja jetzt auch mit meinem neuen Programm VIP unterwegs und Alter, du hast dich voll verändert. Mein derzeitiges Programm ist auf Blu-ray jetzt gerade erschienen. Und da geht's halt darum, wie die Welt sich in den letzten Jahren so verändert hat. Das müsst ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen.
Digga.
Das wäre eigentlich geil, wenn ich einfach ein Programm von dir aufführen würde.
Ja, da würde ich mich echt kaputt lachen.
Wäre ich aber auch nicht so der, also das geht ja nicht, weil wir halt einfach zu andere
soziokulturell,
bei uns würde es nicht gehen, aber es gab ja auf jeden Fall schon Leute, die sich bei dir ein kleines bisschen bedient haben und bei mir auch so ein bisschen.
Mhm. Das ist immer sehr lustig. Ja, manchmal passt es halt, manchmal bei manchen Nummern, ja, weil die so neutral sind. Aber ich glaube auch, stell dir mal vor, ich würde jetzt echt auf die Bühne, ich bin ja Lehrerkind. Hey, das wäre, weißt du, das ist krass. Das hatte ich auch letztens in Doku gesehen. Das ist eine Autorin passiert, Basti. Dass du auf Amazon, die Leute klauen auch Literatur inzwischen. Weißt du? Und da gab es eine Frau, die hat irgendein Buch, ich weiß es nicht mehr, die hat ein Buch über ein bestimmtes Thema geschrieben und da wurde einfach das Cover gewechselt und auf Amazon hochgeladen und verkauft. Und sie hat bei Amazon sich beschwert und die haben es nicht runtergenommen, bis dann jemand anderes, eine Journalistin, das veröffentlicht hat und erst daraufhin haben die das Buch dann entfernt. Aber die andere Person hat halt Geld verdient. Und das kann man ja inzwischen, das ist auch in dieser Doku so hart, du kannst ja einfach ein Buch, Digga, über ChatGPT oder über andere KI generieren lassen und dich dort anmelden und zack, verkaufen. Ohne Probleme. Und die machen richtig Cash damit.
Krass. Ja, gut.
Das fand ich so erschreckend. Also wenn du... Überleg mal, Alter, also früher, also du weißt ja besser als ich, also wie lange man braucht, um ein Buch zu schreiben, ja, und dann geht es nochmal Korrektur und hier mit dem Verlag nochmal Rücksprache und könnten sie vielleicht dieses Kapitel, weißt, es gibt ja immer so Diskussionen und Leute, die da mitreden, aber jetzt, Digga, zack, ein paar Prompts, bababababab, runter, hochladen und es gibt immer Leute, die es runterladen.
Ja, also du, auf jeden Fall. Das kannst du mittlerweile relativ easy machen und die Verlage müssen sich halt auch dagegen wappnen, ne? Also du kannst relativ einfache Literatur mittlerweile problemlos mit KI erstellen und wer soll das verhindern, dass das dann als Buch bei einem Verlag eingereicht wird?
Ja.
Und dass es dann auch erscheint. So, und da hat der Urheber eigentlich nichts mit zu tun. Also das gilt aber ja für alle Bereiche, wo KI mit drin ist. Also, dass wir jetzt KI entwickeln müssen, um andere KI zu enttarnen. Ich meine, das ist noch viel krasser bei Videotechnik. Was machen wir, wenn wir jetzt ein Video von Donald Trump haben, wo er sagt, er hat gerade 6 Atomraketen losgeschickt? Dann brauchen wir natürlich eine andere KI, die in der Lage ist, sofort zu erkennen, dieses Video ist nicht echt. So, und ja. Das ist, also ich habe letztens eine sehr, damit können wir die heutige Folge beenden, weil die Theorie fand ich wirklich krass. Es gibt verschiedene Vermutungen dazu, warum wir immer noch niemanden und keine Zeichen von menschlichen, von außerirdischem Leben gefunden haben. Ne?
Okay, jetzt kommt's, Alter. Okay.
Ja, also auf der einen Seite natürlich, es gibt viele Theorien dazu. Ne? Es gibt die Single-Earth-Theorie, also eine Theorie, die besagt, dass es einfach nicht zufällig ist, sondern dass wir wirklich die Einzigen sind. Das finde ich natürlich super gruselig. Das wäre aber bei der Größe des Universums sehr unwahrscheinlich.
Mhm.
Es könnte auch sein, dass wir einfach früh dran sind, weil das Universum ist wie alt? 4,5 Milliarden Jahre oder so. Und es könnte sein, dass es einfach noch länger dauert, bis woanders was entsteht. Aber die Theorie, die interessant war, war die Natural Frontier Theorie. Also das ist eine, so wie so ein, also dass sich schon im Universum unendlich viele Zivilisationen gebildet haben, die aber alle an so einer natürlichen Grenze gescheitert sind. Dass es irgendwas in deren Entwicklung gibt, wo dann die Zivilisation aufhört zu existieren. Und der Forscher, der an dieser Theorie arbeitet, sagte, er könnte sich vorstellen, dass diese natürliche Grenze, an der wir zerschellen oder an der die Zivilisationen zerschellt sind, KI ist. Also, dass Zivilisationen sich entwickelt haben, das Rad erfunden haben, das Feuer gebändigt haben, die müssen nicht aussehen wie wir Menschen. Ne? Also können auch irgendwelche Kraken oder neunäugige Monster oder was auch immer gewesen sein, aber egal. Lebewesen, die intelligentes Leben erzeugt haben oder sind. Und die sind dann an einen Punkt gekommen, an dem sie etwas erschaffen haben, das wiederum sie vernichtet. Und deswegen finden wir davon nichts. Und wenn man drüber nachdenkt, der sagt halt, es könnte wirklich künstliche Intelligenz sein. Also dass künstliche Intelligenz zu unserer Vernichtung führt und auch zu der Vernichtung von allen anderen Lebewesen, die bisher so weit gekommen sind, ist das ein echt gruseliger Gedanke.
Ja, das wäre richtig creepy, Digga. Ja. Oder? Ja, es könnte ja auch auf der Erde passiert sein.
Du meinst vor uns jetzt?
Ja. Zum Beispiel vor 1,5 Milliarden Jahren, dass es das alles schon mal gegeben hat und dann die verkackt haben und dann...
Ja, wobei man wahrscheinlich auf der Erde, ja, aber wo man bei...
In irgendeiner Höhle graben, machen die eine Ausgrabung und auf einmal finden die so ein Buch und da steht das Lehrerkind. Das
Also sagen wir mal, es ist unwahrscheinlich, aber weil wir würden Überreste finden. Aber dass wir bis heute mit unserer jetzigen Technologie, Hubble-Teleskop und wie heißt es, neuere nochmal, fällt mir gerade nicht ein, dass wir noch nichts gefunden haben. Nichts. Gar nichts. Stell dir mal vor, man würde irgendwelche Trümmerteile im All schweben finden oder einen Planeten, auf dem Ruinen sind oder so.
Aber Basti, du musst mal überlegen, Alter, das sind ja... Auch das Hubble-Teleskop, das sind ja alles nur Berechnungen, weißt du? Also ist ja jetzt nicht so, dass die 1:1 Bilder senden, weißt du? Das sind ja oft Berechnungen, ja.
Nee,
die machen, ja eher Aufnahmen, weißt du? Und anhand dieser Aufnahmen können die dann auch berechnen, was für eine Zusammensetzung dieser Planet hat.
Genau, aber die machen Aufnahmen, die machen schon Bilder, die würden schon was sehen, wenn da was wäre.
Modo, die können nicht mal richtig gute Aufnahmen von hier zum Mond machen.
Das stimmt auch nicht. Also ja. man kann zum Beispiel problemlos, also diese ganze Monddiskussion, ob wir auf dem Mond waren, ist halt auch total zurückgeblieben.
Nein,
du kannst
aber,
mit
nee,
den
aber,
Teleskopen, ja. die wir auf der Erde haben, die ja erstmal durch die Atmosphäre müssen, kannst du die Rover und die Sachen, die damals zurückgelassen worden sind, sehen. Du kannst sehen, dass die da stehen. Also dass die Armstrong, Buzz Aldrin.
Ja, aber das ist der Mond, Digga. Und jetzt überleg mal die Entfernung der anderen Planeten.
Ja, natürlich ist das, aber trotzdem haben wir Mittel mittlerweile, zum Beispiel, also Radiowellen, ne? Das, was wir ausstrahlen.
Ja.
Die ersten Radiowellen wurden ja, ich denke, also in Contact mit Jodie Foster kommt das vor, sind vor ungefähr 100 Jahren ins All geschickt worden. Diese Radiowellen bewegen sich ja extrem schnell und haben jetzt eine gewisse Distanz im All hinter sich gebracht. Und wenn da jemand wäre, der diese Radiowellen empfängt, das gilt aber auch andersrum. Also wir haben nie andere Radiowellen empfangen. Stell mal vor 100 Millionen Jahren hätte irgendeine Zivilisation irgendwo in Alpha Centauri existiert und diese Zivilisation hätte Radiowellen, also wäre bis zum Radiowellen gekommen, wäre in der Lage gewesen, Satelliten zu erzeugen und Radiowellen rauszusenden. oder dafür brauchst du keinen Satelliten, aber du weißt, was ich meine. Das, was wir vor 100 Jahren geschafft haben, dann wären diese Radiowellen jetzt 100 Millionen Jahre im All unterwegs. Die werden nicht gestoppt, die sind unterwegs. Und wir würden die hören können, wir würden die auffangen können. Tun wir aber nicht, wir hören nichts. Dafür gibt es ja dieses SETI-Programm seit über 30 Jahren, wir hören nichts. Es gibt ein Signal aus Mitte der 90er, da hat ein Forscher dran geschrieben, wow, das schlugen einmal die Oszillographen, oder wie man das nennt, aus. Aber sonst gibt es, wir hören nichts, weil da nichts ist.
Ja, aber vielleicht sind die nicht drauf gekommen, Digga. Vielleicht sind die, guck mal, unsere Zivilisation jetzt, die Technologie ist, wenn du überlegst, 150 Jahre alt. Weißt du, so, wo man jetzt so die Dampfmaschine und...
Genau, und deswegen, ja, also, weil die, ja, das Universum schon so lange existiert, wäre halt die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwas ist, was viel weiter ist als wir, schon groß.
Ja, aber überleg mal, die haben diese Radiowellen vor 2000 Jahren versendet und oder vor 1,5 Millionen Jahren.
Genau, dann sind die Radiowellen 1,5 Millionen Jahre lang im All unterwegs
genau,
gewesen.
Genau, aber heißt, dann sind die halt weg, erreicht haben. Weil es die Zivilisation nicht mehr gibt, zum Beispiel.
Das ist ja scheißegal, darum geht es ja nicht, ob es die Zivilisation noch gibt, aber die Radiowellen sind trotzdem unterwegs.
Ja, aber die hören ja irgendwann auf.
Nee, die werden halt dünner und dünner und dünner, weil die natürlich eine größere Range kriegen, weil die halt auseinandergehen, so gesehen. Ne? Die gehen ja vom Ursprungspunkt ab, so als wenn du auf eine Pfütze schlägst. Da geht das Wasser ja auch zu den Seiten weg.
Ja, ja, aber irgendwann hören die auf. Also wenn diese
die hören nicht auf. Nee,
doch,
nee,
die hören
nee,
auf, natürlich. Du musst sie ja versenden. Lass falsch. Mich kurz ausreden, eine Sekunde.
Ja, bitte, bitte.
Wenn du Radiowellen jetzt versendest, okay, und du machst das 10 Jahre, dann ist dieser Block 10 Jahre Radiowellen komplett unterwegs. Aber wenn die an dir vorbeizischen, danach kommt ja nichts mehr.
Nee, das nicht. Nee.
Genau, und das meine ich. Also wenn die das schon im Vorfeld versendet haben und da kam nichts und jetzt sind die vielleicht auf andere Technologien umgestiegen und versenden jetzt Nano-Spektrum Blablablublub-Info herum und wir können es halt nicht empfangen. Digga, die haben damals im Weltall eine goldene Schallplatte verschickt. Mit Daten.
Ja.
Aus der Erde. Die ja, Voyager und welcher Alien hat einen Technik-Schallplattenspieler? Verstehst du?
Ja, also, das war halt eine sehr naive Sicht auf, wie man, also die haben ja, die haben da Sachen drauf gedruckt, auch von denen sie geglaubt haben, dass sie, universell lesbar wären, ne? Mathematische Grundsätze so, aber, das habe ich auch immer als, das muss aber Reini erklären, der kann das besser als wir beide, warum man glaubt, dass außerirdische Lebensformen daraus irgendwas lesen könnten. Ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass irgendein Tentakelmonster in Pentagramm 47 auf 400 Millionen Lichtjahre entfernt da drauf guckt und sagt, oh, die Schallplatte lege ich aber mal auf, mal gucken, was sie da drauf gemacht haben. Aber die werden sich schon was dabei gedacht haben. Ich finde den Gedanken, dass wir alleine sind oder dass Zivilisationen ausgestorben sind wegen so einer natürlichen Grenze, die sie erreicht haben, also zum Beispiel KI, das macht mir einfach Angst. Also ich finde KI spannend, ich benutze das jeden Tag mittlerweile für irgendwelche Sachen, aber ich glaube auch, dass wir sehr, sehr aufpassen müssen, wohin es geht, weil wir Menschen sind halt nicht gut darin, Sachen zu entdecken und sie in Maßen zu machen, sondern wir Menschen, wir entdecken Sachen und dann machen wir sie zu einem Maße, dass wir halt immer an den Rand der Auslöschung geraten oder zumindest an den Rand dessen, dass wir das Öl, wir entdecken Öl und dann pumpen wir halt den kompletten Planeten leer. So ist scheißegal. Verstehst du? Also wir sind nicht gut darin, und Maß zu halten, und bei KI werden wir halt auch alles machen, was irgendwie möglich ist. Alles.
Ja, ich glaube, ich sag immer so, da gibt's Dokus dazu, also weil es kommt ja nicht von mir, dieser Gedanke, aber da habe ich auch mal eine Professorin darüber gesprochen, hatte gemeint, dass diese Theorie, dass aufgrund einer Erfindung alles die Welt untergehen wird, gibt schon seit immer so in 10-Jahres-Abständen. Und sie hat gesagt, das war schon sehr oft, in unserer Zivilisation ist es sehr oft schon vorgekommen und es hat sich nie bewahrheitet und bis jetzt nicht. Und sie geht auch nicht davon aus, dass es jetzt auch so sein wird. Und viele sagen ja auch, diese KI-Geschichte ist eine Blase, weißt du?
Also, das glaube ich überhaupt nicht.
Ist nicht meine Meinung. Also ich sag nur, es gibt ja auch Stimmen, die sagen, man weiß nicht, in welche Richtung sich das entwickelt und
ja, man weiß schon, dass es sich in die Richtung entwickelt, dass die KI klüger, klüger und klüger wird. Das weiß man schon. Also es ja. wird jetzt nicht, verstehst du, wie das Internet so. Das Internet ist ja auch von seinen Fähigkeiten immer besser geworden und immer größer. Und bei KI ist es halt exponentiell, das Wachstum. Und ich glaube nicht, dass wir irgendwann da sitzen und sagen, oh nee, das ist mir jetzt zu blöd, das benutze ich jetzt nicht mehr. Ich glaube, dass KI in allem landen wird, in allem. Das nächste sind halt Roboter. Ja. Das wird jetzt kommen, so. Roboter wird halt in den nächsten 20 Jahren wird das kommen.
Ja,
dass wir halt Androiden bauen. So. Der ist ja jetzt schon. Aber ich meine.
Ich finde das mega.
Ja, weiß ich nicht, ob ich unbedingt von meinem Mähroboter im Garten zu Tode gewürgt werden möchte, weil er eine Fehlfunktion hat und das Firmware nicht mehr aktuell ist, so. Plus, dass wir dann irgendwann an den Punkt kommen, und dieser Punkt wird natürlich auch eintreten, wo wir die Frage gestellt bekommen, wie, also, was ist ein Roboter, was ist ein Mensch und hat ein Roboter ein Bewusstsein? Da möchte ich übrigens nochmal das wunderbare Spiel Detroit Become Human empfehlen, das wirklich fantastisch ist, was genau diese Frage beschäftigt, ähnlich wie Blade Runner. Wenn ein Lebewesen ein Bewusstsein hat, also wenn ein Roboter weiß, er ist ich, ist er dann ein Lebewesen oder ist er weiter nur ein Toaster? Ja, die Frage steht im Raum so, ne? Ist es ein Gegenstand oder ist es ein Lebewesen? Was unterscheidet den? Ja, das sagst du jetzt so. Aber wenn ein Roboter weiß, dass er lebt, also dass er existiert und wenn er weiterleben, weil das ist ja der Impuls von allem, was lebt. Jede kleine Küchenschabe, jedes kleine Lebewesen, egal wie klein es ist, also ein Bakterium, was sehr wahrscheinlich kein Bewusstsein hat im eigentlichen Sinne, möchte überleben. Das heißt, wenn du irgendwas tust, um das Bakterium zu bedrohen, schwimmt es weg oder versucht dem auszuweichen oder auch eine Kellerassel oder so. Also Lebewesen, die sehr, 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 sehr simpel sind. Die möchten überleben. Und wenn du jetzt einen Roboter erschaffst, der intelligent ist, vielleicht intelligenter als wir Menschen, und der begreift, dass er ausgelöscht oder getötet werden kann oder abgeschaltet werden kann, kommt es dann zu einem Moment, wo der Roboter das nicht möchte. Und ich glaube, wir unterschätzen völlig, was diese Fragen werden in der Science Fiction seit 100 Jahren besprochen. Wir stehen halt jetzt an der Grenze dazu, dass diese Fragen real werden.
Ja, also letztendlich, also für mich, also jetzt meine Interpretation von all diesen Infos wäre, ein Computer oder ein Roboter fühlt ja oder in Anführungsstrichen kriegt ja ein Bewusstsein aufgrund der Informationen, aber er hat ja kein Bewusstsein. Das sind ja Informationen, die du ihm eingibst und auch die Entwicklung von Gefühlen, das kann er ja nicht haben. Weil das sind ja biochemische Prozesse und auch dieses Bewusstsein, das sind ja alles Infos. Der verarbeitet ja Informationen. Und so hätte ja, so gesehen, müsste ich ja auch einen Bezug zu meinem Computer haben.
Ja, warte aber mal, einen Satz muss ich sagen. Aber was unterscheidet dann dein Gehirn von einem Prozessor, von einem hoch ausgerüsteten Prozessor? Dein Gehirn ist eine Verknüpfung von Nervenzellen. Dein Bewusstsein, niemand bis heute weiß, wie unser Bewusstsein funktioniert. Das Ding, was du da in deinem Kopf durch die Gegend trägst, ist einfach nur eine Verknüpfung von Nervenzellen. Und ein Prozessor sind keine Nervenzellen, aber ein Prozessor ist auch eine Verknüpfung von Einheiten miteinander. Und das, was wir Seele nennen oder uns, dass wir Menschen sind, dass wir ein Bewusstsein haben, das weiß bis heute niemand, wie das funktioniert. Also klar, wir haben Informationen aus MRTs und so, aber am Ende wissen wir nicht, wie unser Gehirn abschließend den Özcan bildet, den Basti bildet, die Sandra bildet. Das wissen wir nicht. Wir wissen es bis heute nicht. Und wenn du etwas erschaffst, das so intelligent ist, wie, das nennt man ja, wie heißt es nochmal, Singularität, also wenn du eine KI mit einem Bewusstsein erschaffst, das ist, dann stoßst du halt an diese natürliche Grenze der Frage, ist das jetzt ein Lebewesen oder ist das halt noch ein Computer? Ist das noch ein Gegenstand? So? Und das werden wir, diese Frage werden wir beide noch miterleben, da bin ich mir ziemlich sicher. Die werden wir nicht beantworten, wir sind zu blöd, aber irgendjemand anderes wird die beantworten.
Nein, absolut berechtigte Frage. Ich glaube, bevor wir anfangen, uns Gedanken drüber zu machen, ob wir Roboter ein- und ausschalten sollen, weil sie durch irgendwelche Prozesse uns vorgaukeln, dass sie Menschen sind, sollten wir vielleicht eher mal damit anfangen, dass wir uns darüber Gedanken machen, mit dem, was schon da ist, uns zu überlegen, ob man das wertschätzen soll oder nicht. Weil wir haben auf der Welt so viel Menschen, die Leid erleben und das juckt keinen Schwanz. Oder ja, es ist halt irgendetwas. Und ich glaube, also wenn man an so einen Punkt kommt, dass man sich schon eher darüber Gedanken machen muss, soll ich den Roboter ein- und ausschalten, anstatt mir Gedanken zu machen, Digga, es gibt so viele Menschen oder so viele Lebewesen auf dieser Welt, die schon diesem Prozess, den wir selber entwickeln, Milliarden Jahre voraus sind oder Millionen Jahre voraus sind. Man sollte sich eher mal damit befassen, weißt du, bevor wir uns darüber Gedanken machen, ob wir das mit Robotern machen.
Bin ich bei dir. Ja, aber wenn wir nicht tun.
When the Basti is so cool und sein Penis ist so groß, wie jeder weiß. Uhu. Es ist scheißegal, ob es Roboter gibt oder nicht, denn Uhu. Basti hat einfach den größten Schwanz. Schwanz, der ist so riesig. Die Adern platzen, wenn man sie nicht hält. Es ist so schön.
Oh mein Gott.
Das war Bratwurst und Baklava. Basti, ich muss zum Interview. Tschüss.
Ja, tschüss.